Also 100 Kilo, 300 Gramm. Aber es müsste schon ein bisschen weniger sein und ich habe mich auch abends gewogen.
Also Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Das heißt, wenn du jetzt... Ja, gut. Weiß ich noch nicht, ob es gut für dich ist.
Vielen Dank.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 8 von Nonstop Nomsen. Gut, dass du mit dabei bist. Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen, im Fernsehen, auf Insta oder auf Facebook. Ich starte 2020 meinen neuen Versuch, endlich mal entspannt innerhalb eines Jahres einen Waschbrettbauch zu bekommen. Logisch, dass ich mir dazu auch Hilfe hole und eine wohnt quasi direkt bei mir zu Hause ums Eck. Mein Nachbar Quirin. Quirin Löppert ist Sportwissenschaftler, Ex-Fußballprofi und Athletikcoach bei den Fußball-Bundesliga-Profis von Borussia Mönchengladbach. Wenn du siehst, wie die sich manchmal in der ersten Liga das Trikot vom Leib reißen, weißt du, da gehört der Waschbrettbauch quasi zur Standardausstattung. Und wenn einer weiß, wie du das Waschbrett kriegst, dann ja wohl der Athletikcoach, der sich intensiv um den Körper kümmert. Quirin hat unter anderem bei Bayern München gearbeitet, für Unterhaching und in der Schweizer Liga gekickt. Klar, dass du in unserem Gespräch da auch ein paar Insights aus dem Fußballgeschäft bekommst und vor allem erfährst, wie modernes Fußballtraining heute aussieht. Ich spreche auch über die großen sportlichen Misserfolge meines Lebens, mein bisheriges Scheitern am Waschbrett und am Marathon. Freue dich also auf ein spannendes Gespräch bei Nonstop Nomsen mit Quirin Löppert. Viel Spaß. Grüß dich, Quirin.
Hi, Ingo, grüß dich.
Warum haben alle Fußballer so einen Top-Körper? Du bist ja auch nicht nur der Athletiktrainer von Gladbach, studierter Sportwissenschaftler und Fußballprofi gewesen, sondern du hast auch so einen guten Körper. Seid ihr den ganzen Tag nur am Trainieren?
Ja, also ich werde jetzt, ich weiß nicht, ob ich behaupten kann, dass jeder Fußballer so aussieht, aber ja gut, die trainieren, wir trainieren hart, wir trainieren relativ oft. Von daher bringt das Ganze so mit sich, dass man auch dementsprechend gut aussieht, ja.
Das heißt, die Fußballprofis von Gladbach kommen auch zu dir und sagen, hey Quirin, was mache ich denn jetzt, damit ich aus dem Sixpack ein Achtpack mache?
Ja, es gibt schon Spieler, die sind immer wieder ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt definitiv Spieler, die schauen da mehr drauf als andere. Entscheidend ist aber eher, dass sie auf dem Platz funktionieren, das ist die Hauptsache.
Ja, Trikottausch hat man nicht mehr so oft im Fußball, oder? Oder dass man sich das Trikot vom Leib reißt, es wird ja sogar mit Gelb bestraft mittlerweile.
Hast du recht, ne? Richtig. Wenn du das Tor machst und dann das Trikot vom Leib reißt, kriegst du Gelb. Deswegen sollte man sich das zweimal überlegen. Getauscht wird nach dem Spiel schon noch, doch.
Ja. Hat denn jeder Spieler auch von Gladbach dann einen eigenen Trainingsplan, wo genau drinsteht, welche Übungen wann, wie, wo zu machen sind?
Ja, schon. Also wir versuchen schon, das Ganze individuell anzugehen, jeden da abzuholen, wo die Defizite sind und dementsprechend gibt es schon Unterschiede in den Trainingsplänen, richtig, ja.
Du hättest jetzt auch einen, den du mir nach unserem Podcast schicken kannst, wo du sagst, ja Ingo, da, wenn du ein paar Monate Gas gibst, das könnte was werden mit dem Waschbrettbauch?
Ja, das kriegen wir hin.
ich bin wirklich sehr, ich bin ja gescheitert immer. Also ich bin schon als Teenie gescheitert mit dem Waschbrettbauch, habe immer nur gejoggt, also habe auch viel Sport gemacht, aber mit dem Waschbrett hat es irgendwie nicht funktioniert und ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, vielleicht 10 Jahre oder so, da war ich echt mal nah dran. Und dann hat meine Hüfte eine Grätsche gemacht. Da hatte ich eine transitorische Osteoporose. Schon mal davon gehört?
Nicht wirklich.
Da ist die Hüfte von innen abgestorben. Also ich war hier, hatte einen Orthopäden in Düsseldorf, ein ehemaliger Zehnkämpfer, der mittlerweile als Orthopäde alles gesehen hatte, aber so eine Hüfte wie meine noch nicht. Der sagte, was ist denn da los? Ich sage, ich weiß es auch nicht. Und dann bin ich hier in die Klinik zum MRT. Und dann sagt der Prof danach, ja, klar, machen wir hier die Hüfte raus und machen wir eine künstliche Hüfte rein. Ich sage, nein, bitte nicht. Das war die Ultima Ratio. Oder, sagte dann Orthopäde, wir machen das mit Krücken. 3 Monate auf Krücken, bin ich 3 Monate auf Krücken gegangen, Entlastung. Und dann plötzlich schoss das Blut wieder in den Knochen und dann war es wieder okay. Mein Waschbrettbauch damals dann nach hinten verschoben. Jetzt habe ich mir für dieses Jahr diesen Waschbrettbauch vorgenommen und gedacht, du als mein Nachbar, wenn man weiß, wie die Fußballer diesen Waschbrettbauch bekommen, dann musst du es auch mir erklären können. Die Frage ist ja, warum haben Fußballer heutzutage echt diese guten Körper? Die hat man in den 70ern so nicht gesehen. Da waren es eher die Frisuren.
Das ist richtig, ja. Also der Fußballsport hat sich verändert, würde ich sagen. Es wird mehr gelaufen, vor allem auch mehr schnell gelaufen. Die Fußballer müssen fit sein. Es gibt mehr Spiele mittlerweile, also wenn du zum Beispiel nach England guckst, die spielen Weihnachten durch, die haben alle 3 Tage Spiele, da versucht man alles rauszuholen, die Spieler sind hoch belastet, müssen dementsprechend fit sein, also als Begleiterscheinung dieser Waschbrettbauch, ja.
Jetzt bist du als Athletikcoach ja dafür verantwortlich, dass die möglichst athletisch sind und auf dem Platz performen können, wie man so schön sagt. Welche Hilfsmittel habt ihr mittlerweile? Elektronisch ist ja da fast alles möglich heutzutage.
Richtig, also mittlerweile ist es so, dass so gut wie jedem großen Verein auch mit GPS-System gearbeitet wird. Das heißt, die Spieler sowohl im Training als auch im Spielbetrieb haben so einen Sender.
Wo ist der?
Bei uns ist es so, dass sie im Trainingsbetrieb haben die den Sender im Shirt und der ist am oberen Rücken. Also das ist so eine kleine Tasche und da wird der Sender installiert und damit laufen die Spieler rum, stört sie nicht. Und wir können sehen, wie viel der Spieler gelaufen ist, wie schnell er gelaufen ist und alles Mögliche, was das Ganze
ist. Also du kannst genau ausdrucken, wie antrittsstark der ist, Kilometer der im Spiel gerannt hat.
Genau. Können wir alles sehen, in jedem Training, in jedem Spiel.
Also ich kenne das aus dem Fußballtraining noch als Kind, dass man immer so die Ecken so ein bisschen abgekürzt hat. Weißt du, nicht um den ganzen Platz rum, sondern immer, wenn der Trainer nicht schaut, hat einfach mal so abgekürzt. Solche Jungs habt ihr dann auch? Oder
ja, setzt du dich danach hin, schaust dir die Werte an und siehst, der hat heute nicht ganz so viel Gas gegeben. Klar, können wir alles sehen, ja.
Aber es ist echt total fies, ne? Mittlerweile auch mit diesen Laktattests. Ihr könnt die Fitness relativ genau bestimmen von jedem einzelnen Spieler.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also jeder Verein macht so ein bisschen andere Tests, aber Laktattest ist so mit der Klassiker, würde ich fast sagen.
Also da misst man für die Laien zu Hause im Blut, wie viel Sauerstoff da in welcher Zeit aufgenommen und verarbeitet werden kann, oder?
Ja, das ist wieder ein anderer Test. Dazu bräuchtest du idealerweise eine Spiro, also eine Atemmaske. Dann kannst du besser bestimmen den Sauerstoffgehalt, VO2 Max in dem Fall nennt sich das. Beim Laktattest nimmst du ein bisschen Blut ab und siehst, wie viel Laktat quasi im Blut rumschwimmt und das mit zunehmender Belastung steigert sich das und man kann man die Kurve bewerten und dementsprechend dann sehen, okay, wie verhält sich das bei jedem Spieler individuell.
Macht ihr jetzt so wie nach der Winterpause oder nach einer Sommerpause mal generell einen Test mit allen, um zu gucken, wie der Fitnessstand ist und wer dann ein bisschen nachlaufen muss am Nachmittag?
Ja, also wir machen den Test, genau. Jetzt nicht unbedingt mit der Konsequenz, dass der dann nachlaufen muss, ja. Aber nach der Sommerpause vor allem machen wir diesen berühmten Laktattest, richtig. Ja.
Und du trainierst dann auch richtig mit den Jungs oder stehst du einfach nur daneben und sagst jetzt Liegestütze 1, 2, 3?
Genau, wenn die Mannschaft trainiert die Mannschaft und ich versuche mich natürlich nebenbei auch noch fit zu halten, das ist richtig, aber das mache ich dann, wenn die Mannschaft zu Hause ist.
Jetzt hat ja unser Sportlehrer früher im Gymnasium in Bayern immer gesagt, zur Motivation, auf geht's Leute, mitmachen.
Also ähnlich ist es bei uns auch. Aber.
Ehrlich? Habt ihr auch so Jungs, die immer so ein bisschen lahmen oder die man also noch zusätzlich motivieren muss?
Ja, es gibt schon Tage, wo man die Jungs ein bisschen anschieben muss, klar. Ja. Die gibt's schon, aber grundsätzlich ist die intrinsische Motivation, wie man sagt, die ist natürlich hoch, weil die Spieler wollen gut trainieren, weil sie am Wochenende spielen wollen. Also unser Kader ist sehr gut besetzt und da ist der Konkurrenzkampf schon da.
Wie hart dürfen die dann im Training auch zur Sache gehen? Also man muss ja auch aufpassen, dass der eine den anderen nicht übers Knie legt oder auf dem Platz die Blutgrätsche schon im Training auspackt.
Das ist richtig, aber ich finde, bei uns reguliert sich das ganz gut. Also ich sehe da bei uns nicht die Gefahr, dass wir uns gegenseitig so auf die Knochen hauen, um den Platz vom anderen einzunehmen. Nee, das passiert bei uns jetzt nicht.
Jetzt hast du ja auch als Profi gespielt. Ich bin neulich mit einem Taxifahrer unterwegs gewesen und wir haben uns über Fußball unterhalten auf der Fahrt am Samstag. Und er sagt, ja, er spielt auch, Kreisklasse, aber er hat gar keinen Bock mehr zu spielen. Sie haben eine Mannschaft, gegen die tritt keine mehr an in der Liga, weil du genau weißt, wenn du gegen die spielst, dann hast du danach zwei Verletzte, die für ein paar Wochen ausfallen mit einem gebrochenen Unterschenkel oder einer gebrochenen Rippe. Oh. Das, in den unteren Ligen wird es immer härter, hat man das Gefühl, ne?
Das kann ich schwierig beurteilen, weil ich habe in den ganz unteren Ligen nie gekickt. Man kriegt so ein bisschen mit, ja, dass auch die Schiedsrichter auch da nicht mehr Halt gemacht wird davor.
Ja, ich hatte neulich eine Sendung eben mit auch Schiedsrichtern, die dann das durchaus auch bestätigt haben. Ja. In den oberen Klassen ist es weniger der Fall, ne? Also in der Bundesliga sieht man aber auch ab und zu ein hartes Foul, aber
klar, aber
Härte gehört dazu, ne?
Wenn du in der Bundesliga weißt du ganz genau, dass zig Kameras auf dich gerichtet sind, da bleibt nichts mehr verborgen. Von daher kann das mal passieren, aber es wird ja sofort geahndet und auch bestraft dann.
Klar. Diskutiert ihr dann auch jeden Samstag über den Videobeweis? Also intern?
Ja, das ist ja das Schöne am Fußball. Man kann, da kann jeder mitreden und selbst bei uns natürlich wird auch diskutiert.
Ja. Gib uns doch mal so ein bisschen Insight. Wie sieht so ein Top-Fußball-Bundesliga-Verein von innen aus? beim Fernsehen arbeitest du auch immer mit großen Teams. Der Zuschauer sieht die ja nicht. Beim Fußball sehen die meisten auch nur die Trainerbank und die Jungs, die auf dem Platz stehen. Wie groß ist das Team, das hinter so einer Mannschaft steht?
Das ist auch bei jedem Verein ein bisschen unterschiedlich. Bei uns ist der Staff, wie man so schön sagt, ist relativ groß. Bedeutet, du hast, wie du schon sagst, ein Trainerteam, Trainer, Co-Trainer, die du auch im Fernsehen siehst. Mittlerweile ist es sogar so, dass du Co-Trainer Nummer 2 oder Nummer 3 sogar hast, die dann verschiedene Spezialaufgaben haben. Du hast Torwarttrainer. Wir haben jetzt sogar 2. Wir haben den Luxus, sogar 2 Torwarttrainer zu haben.
Wie viele Torwarte habt ihr? 3.
3 im
Kader. Und 2 Trainer.
Ja, aber die kümmern sich auch um den Nachwuchs. Also ja. Es ist nicht nur so, dass die zu zweit mit den 3, sondern ja. Genau, es wird sich auch um den Nachwuchs gekümmert, also auch konzeptionell gearbeitet. Dann hast du drumherum, mal schauen, dass ich da auch nichts vergesse. Mittlerweile,
ja, beim Fernsehen eigentlich, ne?
Mittlerweile ist ja so, dass die Spiele natürlich alle per Video auch analysiert werden. Also du hast einen Videoanalysten, der sich drum kümmert, dass die Spiele dann geschnitten werden und das Material an das Trainerteam gebracht wird.
Also der sucht die besten Szenen aus und macht dann die Highlights oder die fürs Spiel wichtigen Szenen in einem Zusammenschnitt. Genau. Dann gucken sich das die Trainer an und die zeigen es dann wieder den Spielern.
Genau, so könnte man das verkürzt sagen, richtig. Dann hast du die Athletiktrainer und dann damit auch weitergehend die medizinische Abteilung. Also jeder Verein hat einen oder vielleicht sogar 2 Athletiktrainer. Einen Reha-Trainer, der für die Spieler dann zuständig ist, die verletzt sind und wieder zur Mannschaft zurückkommen. Einen Mannschaftsarzt, ist auch bei jedem Verein aber unterschiedlich, ob der jetzt fest beim Verein angestellt ist oder ob der extern hinzukommt. Physiotherapeuten, genau, Betreuer natürlich, die für das ganze Material zuständig sind. Und ich hoffe, bei uns im Büro sitzt noch jemand auch heutzutage immer wichtiger, jemand, der für die Ernährung zuständig ist.
Auch, also habt ihr einen so Ökotrophologen, richtig, der Ernährungspläne macht?
Richtig. Der sich um die Grundversorgung kümmert. Also das heißt, wenn wir vormittags trainieren, gibt es ein Frühstück vor und ein Mittagessen danach, dass die Spieler auch sofort was zu sich nehmen können. Und auch für die Nahrungsergänzung, falls es ein Spieler benötigt, nochmal was extra zu kriegen.
Was kriegen die dann? Vitamine, Mineralstoffe?
Wenn es notwendig ist, abgesprochen mit unserem Internisten, wenn das Blutbild dementsprechend aussieht und es sinnvoll ist, wird das dann zusammen koordiniert und dann bekommen die Spieler diese Supplemente.
Also die sind ja quasi permanent unter Beobachtung, ne?
Ja. Kann man schon so sagen. Mittlerweile ist es schon so, dass der Spieler gläsern ist, wie man so schön sagt.
Du warst ja früher bei den Bayern. Was ich mir vorstellen könnte in der nächsten Ausbaustufe, dass Spieler dann auch, wenn die abends unterwegs sind, durch die Diskotheken diesen GPS-Tracker haben. Und du in München siehst du genau dann, wo Ribéry seine Kreise gezogen hat.
Das wäre der nächste Schritt.
Dann, bei euch ist ja dann auch so, dass die Spieler abends jetzt nicht mehr stundenlang um die Häuser ziehen, oder? Das ist Usus für Profis, dass die schon auch einen Lebenswandel haben, der dem entspricht, was sie auf dem Platz leisten wollen, oder?
Sollte man meinen, ja. Nee, also es kann sich kein Spieler heutzutage mehr leisten, sagen wir mal so, öfter unter der Woche länger wach zu bleiben oder länger um die Häuser zu ziehen. Das kannst du schon mal machen. Ist auch völlig in Ordnung. Oder wenn die Mannschaft sogenannte Mannschaftsabende hat, das ist auch für den Zusammenhalt enorm wichtig.
Kann man sich auch mal gegenseitig die Lampen ausblasen oder so.
Genau, aber es muss halt zum richtigen Zeitpunkt sein. Genau.
Ja. Jetzt bist du Sportwissenschaftler. Mhm. Was lernt man da eigentlich alles?
Ja, was lernt man da alles? Es kommt darauf an. Also ich habe jetzt meinen Bachelor gemacht und dann fängst du mit wirklich Grundlagen der Anatomie an, Grundlagen der Physiologie und je nachdem, wohin man sich dann spezialisiert, wird alles so ein bisschen spezifischer, genauer. Also ich habe meinen Master dann in Training und Diagnostik gemacht und dann Schwerpunkte Sportphysiologie gehabt und Biomechanik und ja.
Also alles das, was man auf dem Fußballplatz braucht, da ist ja der ganze Körper gefordert, ne?
Ja, definitiv. Es ist jetzt nicht so spezifisch auf den Fußball zugeschnitten, dass ich sage, okay, ich gehe raus aus dem Studium und 1:1 habe ich das Handwerkszeug und du lernst natürlich auch dann mit der Arbeit, hast Erfahrung und kriegst also das Grundrüstzeug mit übers Studium, sagen wir mal so.
Du warst ja dann eben lange selber Fußballprofi, hast dann bei den Bayern im Nachwuchsbereich gearbeitet. Wenn man dann so diese jungen Fußballer sieht, die ja auch diese Riesenkarrieren und diese großen Vorbilder dann immer vor sich haben und die trainieren dann vielleicht am Nachbartrainingsplatz, ist es schwer, die zu motivieren, weil die manchmal so einen kleinen Höhenflug haben, weil die ja teilweise auch schon in jungen Jahren viel, viel Geld verdienen? Und gibt es da sozusagen diese kleine Schwelle, die man als Trainer auch immer wieder nehmen muss und sagen, komm Freund, jetzt aber mir hier auf dem Platz und da liegt die Wahrheit.
Ja, also zuerst mal muss ich sagen, lange Profi war ich nicht. Sonst, ich sitze jetzt hier mit 32 Jahren. Wenn ich wirklich lang Profi gewesen wäre, würde ich jetzt noch spielen. Aber ja, es ging dann für mich nicht wirklich weiter und habe dann den Weg gewählt.
Du hast auch in Deutschland gespielt, bei Unterhaching, der Schweiz gespielt.
Genau, richtig, ja. Aber halt nicht allzu lang, sagen wir es mal so. Um deine Frage zu beantworten, bei Bayern Münchener Jugend zu arbeiten, war ich trotzdem sehr dankbar, weil du hast schon Spieler, die wissen, wo sie hinwollen. Also es ist jetzt eher nicht so schwer, diese Spieler zu motivieren. Wenn es mal sein muss, machen wir das auch. Klar brauchen die auch mal vielleicht einen sogenannten Tritt in den Arsch, ja. Mhm. Aber nein, also es ist jetzt alles andere als schwer gewesen, die Jungs zu motivieren, weil die wissen schon, wo sie hinwollen.
Gibt ja auch oft unter Fans dann, die sehen Fußballspiele und sagen, oh, für die Millionen, die verdienen, da kann der ruhig mal ein bisschen mehr rennen und so. Das ist natürlich immer die Laien, die oft nicht sehen, was alles dahinter steckt, oder? Wie siehst du das?
Ja, also es ist schwierig. Also es wird mittlerweile ja so viel bezahlt, weil es der Markt hergibt. Dafür, sage ich jetzt mal, können die Spieler nicht wirklich was dafür. Und wenn es der Markt hergibt, nehmen sie es natürlich. Nur weil der Spieler aber wirklich viel mehr Geld verdient als vielleicht andere Sportler, von ihm dann so viel mehr an Leistung zu erwarten, ist auch wieder, schwierig. Es sind alles nur Menschen.
Ja, so ist es halt. Ich habe ja viele Sportler im Zuge meines Arbeitslebens auch kennenlernen dürfen und unter anderem Kanu-Olympiasieger oder so. Und wenn du mit denen dann sprichst, dann denken die ja natürlich alle, ja, wir müssen irgendwie gucken, wie wir über die Runden kommen, trainieren 7 Stunden am Tag und ein Fußballer trainiert ein nicht ganz so großes Maß. Wie viel Training auf dem Platz hat so ein Fußball-Bundesligaspieler am Tag?
Am Tag im Schnitt knapp 90 Minuten am Platz.
Und du sagst ja auch, mehr braucht es eigentlich gar nicht. Warum?
Nee, also ja, mehrere Gründe. Unter anderem, weil der Spielplan so eng ist, was ich ja gerade vorher schon erwähnt habe. Wenn du nach England guckst, die haben alle 3 Tage Spiele. Die wollen bei jedem Spiel müssen die frisch auf dem Platz stehen. Da kannst du dazwischen nicht keine hohen Trainingsvolumen mehr fahren.
Das weil das auch so belastend ist für den Körper, so ein Spiel.
Ja klar, also wenn ich jetzt alle 3 Tage spiele und würde noch dazwischen noch jeden Tag 2x2 Stunden trainieren, ja, dann sind die aber beim nächsten Spiel ganz sicher nicht frisch auf dem Platz.
Ich glaube, so eine Belastung eines Fußball-Bundesligaspielers kann sich kaum einer so richtig vorstellen, ne?
Ja, also man muss schon dazu sagen, dass ein Tour de France-Fahrer oder auch ein Ruderer, ich kenne die Trainingspläne von denen nicht, aber was man halt so als
die sind schon auch krass sieht, unterwegs.
Ja, natürlich, das ist Wahnsinnsleistungen. Triathleten, Wahnsinnsleistungen. Kann jetzt nicht alle Sportarten aufzählen, brauchen wir nicht reden. Aber Fußball ist halt sehr komplex. Also du musst einerseits natürlich einigermaßen viel laufen können. Du musst aber auch, solltest auch einigermaßen schnell laufen können. Dazu musst du mit der Kugel umgehen können. Das ist das Entscheidende. Und hast deine Mitspieler noch um dich herum, den Gegner. Das sind mehrere Komponenten.
Und dauernd diese Richtungsänderung, ne? Auf die Sehnen, Bänder, Muskeln, das ist schon ziemlich heftig.
Ja, ja schon.
Ich habe mich ja früher immer gefragt, warum machen die dann dieses Auslaufen? Aufwärmen habe ich immer verstanden, aber was ist das Auslaufen? Dass die Muskeln wieder runterkommen?
Ja, also ganz einfach gesagt, versucht man durch das Auslaufen die Stoffwechselprozesse so ein bisschen zu beschleunigen, dass der, ich sag's mal, der Müll, der im Körper, in den Muskeln rumschwimmt, dass der besser abtransportiert wird. Das ist jetzt nochmal ganz einfach ausgedrückt.
Also das heißt, nach dem Spiel wird dann einfach noch eine Runde gejoggt oder ist es mehr als eine Runde?
Ja, mittlerweile, also macht auch jeder Verein unterschiedlich, ja. Aber ich sehe es jetzt eigentlich immer weniger, dass nach dem Spiel dann gejoggt wird, sondern nach dem Spiel ist man in der Kabine und man nutzt den Tag danach und vielleicht sogar den zweiten Tag danach als Regenerationstag.
Ja, genau. Und da macht man dann irgendwie ein bisschen entspannter.
Genau, auch bei jedem Verein unterschiedlich, aber es ist normal so, dass ein Tag nach dem Spiel entweder machen die Vereine frei, wir zum Beispiel treffen uns schon und die Spieler, die dann viel gespielt haben, die regenerieren und versuchen, sich zu erholen. Ja.
Dein freier Tag ist eigentlich meistens der Montag, ne?
Weil es kommt drauf an, also wenn wir Samstag spielen und eben Sonntag Trainingsbetrieb haben, dann ist für die Mannschaft oft Montag frei, richtig. Ja. Wenn ich jetzt aber mit Reha-Spielern zu tun habe, dann ist es oftmals so, dass ich auch den Sonntag frei nehme, weil ich dann Montag wieder da sein sollte für den Reha-Betrieb.
Ich habe mal eine Sendung gemacht mit Neven Subotic, der jetzt wieder in Berlin spielt. Mhm. Ja, auch einer jetzt nicht mehr der jüngsten Fußballprofis, aber einer, der mit einer Einstellung da rangeht. Also ich fand das beeindruckend. Wir haben uns danach noch ein bisschen unterhalten. Da sagt er auch, da auch schon die Ernährung Thema war, ne? Er hat ja auch echt einen Mega-Body, ne? Sagt er, ja, ich gehe halt einfach keine Pizza mehr essen. Sag ich, wie? Er sagt, ja, wenn ich abends Pizza gehe, dann merke ich das am nächsten Tag im Training. Merkt ihr das als Trainer auch, dass da einer ein bisschen gelumpt hat? Oder?
Man würde es dann, denke ich, merken, wenn einer dauernd lumpen würde, wie du so schön sagst. Ja, wenn jetzt einer mal abends eine Pizza gegessen hat, sehen wir das unmittelbar am nächsten Tag nicht wirklich. Ich denke aber auch, dass ich kenne jetzt Neven Subotic nicht persönlich, aber er ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste und ich denke, dass viele Spieler also im fortgeschrittenen Fußballalter würde ich sagen.
Das fortgeschrittene Fußballalter beginnt ab Mitte 20, oder?
Richtig, genau, ja, ist richtig.
Ist es echt so?
Ja, schon, klar. Ja. Also du bist mit Mitte 20 am Höhepunkt, jetzt vielleicht nicht mit deiner körperlichen Fähigkeit, das ist vorher schon, aber durch die Erfahrung, die du hast, bist du da.
Auf dem Peak der Karriere.
Genau, sozusagen. Genau so würde ich sagen, perfekt. Ja. Und dann fangen die Spieler schon an zu gucken, okay, vielleicht auch nicht mehr so cool, 3 Stunden nur zu schlafen, das zu essen.
Ja. Genau. Und Alkohol, ne? Obwohl es von, es gibt, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, es war Sepp Herberger oder irgendeiner dieser legendären Trainer, Ernst Happel, Ernst Happel, der hat mal erzählt, er hat die Alkoholiker in der Mannschaft, ist ja auch schon ein bisschen länger her, ne? Gegen die Anti-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker haben 7-1 gewonnen und er hat gesagt, scheißegal, was ihr macht, Hauptsache ihr gewinnt, ja.
Die Geschichte habe ich auch mal gehört, ja. Das würde heutzutage nicht mehr wirklich funktionieren. Also, ich weiß nicht, ob die Alkoholiker, also
Nein, was heißt Alkoholiker, ne? Die halt ab und zu mal ein Bierchen trinken vielleicht.
Genau, ja.
Mario Basler würde heute so nicht mehr funktionieren, oder? Oh. Gut rauchen und abends mal irgendwie um die Häuser ziehen und einfach mal einen Traumpass spielen reicht.
Provokante Frage jetzt nicht, oder? Dass ich dann Ärger von Mario Basler kriege.
Aber wäre heute zumindest schwieriger,
ich
ne?
Ich denke schon. Es wird von den Spielern sehr viel verlangt, auch körperlich. Und kann ja, wiederholt es ja wieder, dass der Spielplan ist voll und
also du kennst keinen, der raucht?
Nee, ich würde jetzt keinen bei uns kennen, der raucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
So ein Gelegenheitsraucher?
Wüsste ich nicht, wüsste ich wirklich nicht.
Sind die dann auch echt, wenn die verloren haben, richtig am Boden?
Ja, schon. Das sind Leistungssportler und ein Leistungssportler will eigentlich jedes Spiel gewinnen. Von daher kommt immer darauf an, wie das Spiel gelaufen ist und wie man sich selber in diesem Spiel gesehen hat. Aber grundsätzlich ist die Stimmung schlecht nach einer Niederlage, ja.
Was ja viele Fans oft nicht verstehen, ist, dass ein Fußballer heute hier spielt und übermorgen da und dann vielleicht nochmal den Verein wechselt. Gehört das einfach zum Fußball heute dazu? Ist diese Identifikation nicht mehr so da mit den Vereinen oder sind es einfach Profis, die sagen, wenn ich da hier bin, dann gehöre ich hier dazu und dann ist das meine Familie und übermorgen ist es vielleicht eine andere, ja? Aber ich bin mit genauso großem Einsatz dabei.
Ja, also die würde ich jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass die Spieler, die für uns spielen, auch mit vollem Einsatz dabei sind, ja. Ob jetzt jemand sich mehr mit unserem Verein identifiziert als andere, das muss jeder selber beurteilen und es ist auch das gute Recht eines jeden Spielers seinen Vertrag zu erfüllen oder halt, wenn der Vertrag auch ausläuft, dann den Verein wieder zu wechseln, klar.
Ich frage mich ja auch immer, was die Trainer überhaupt beeinflussen können. Oft ist ja der Trainer, wenn es nicht läuft, der Erste, der irgendwie das Weite suchen muss oder gebeten wird, so ein bisschen den Platz frei zu machen. Manchmal denke ich mir, der steht da draußen und eigentlich spielen müssen doch die 11, die auf dem Platz stehen. Ne? Also wenn da einer nicht richtig läuft, dann kannst du als Trainer auch nichts machen. Und dann höre ich immer wieder und lese, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt. Ja? Zuletzt ja auch bei Bayern oder bei so großen Mannschaften, wo du sagst, ja, also, wie soll denn das funktionieren?
Ja, auch da, das müssen die dann beantworten.
Die da auf dem Platz stehen, ne?
Nee, genau, ob die dann wirklich aktiv gegen den Trainer gespielt hätten. Auch muss der Trainer dann letztendlich beantworten, wie viel Einfluss er glaubt zu haben. Ja, aber doch, der Trainer hat definitiv Einfluss. Also der stellt die Mannschaft ein. gibt die taktische
Marschrichtung vor.
Genau, ne? Die Richtung vor, und das spielt schon eine Rolle, definitiv.
Wir sehen ja im Fernsehen auch immer wieder diese Taktiktafeln, mhm, wo dann besprochen wird, ja, die fallende 9 und die falsche 6 und keine Ahnung. Gibt es diesen Frontalunterricht, wie wir ihn aus der Schule kennen, auch in einem Fußball-Bundesliga-Verein? Sitzen die alle in den Bänken und dann ist vorne die große Tafel und einer schiebt die Männchen von links nach rechts?
Ja, das ist schon so, ja. Ich weiß nicht, wie du es jetzt genau vorstellst, aber doch. Also mittlerweile auch mehr über Videoanalyse. Aber du hast ja heutzutage die Möglichkeit, im Video reinzuzeichnen und die Spieler zu verschieben. Also es funktioniert alles digital heutzutage, aber das gibt es schon, ja.
Also siehst du, da ist eine Lücke und verdammt nochmal, wenn du 2 Meter weiter vorgerannt wärst, dann wäre es besser gelaufen.
Klar.
Und das seht ihr dann auch, also ich meine, ich habe einmal, glaube ich, ich weiß gar nicht, in welcher Fernsehsendung das war, dann so ein Bild gesehen von eben einem Spieler, der da getrackt wurde. Und dann siehst du überall Linien über das ganze Feld und kannst genau sagen, in welchem Bereich des Spielfeldes sich der hauptsächlich aufgehalten hat.
Genau, das ist so ein bisschen zu deiner Anfangsfrage. Also im Training benutzen wir dieses GPS-System. Im Spiel wird das über das Video, über das Video wird berechnet quasi, wie viel dann der Spieler läuft. Also es wird einfach ein bisschen unterschiedlich berechnet.
Ja.
Und dann kriegen wir am Ende die Laufdaten dadurch. Und ist es eben auch möglich, genau zu sehen, wo war denn der Spieler, und solche Heatmaps nennen die sich, zu erstellen und so, der Spieler war hauptsächlich rechts vorne. Klar, ist alles möglich.
Habt ihr dann auch diese Maps von den anderen Vereinen, gegen die ihr spielt, wo man sagen kann, pass auf den auf, der kommt immer hier durch diese hohle Gasse?
Ja, es wird definitiv auch der Gegner analysiert, klar. Also das Videomaterial, oder man kann ja den Gegner, das Video vom Gegner kann man sich ansehen, ist ja alles
frei verfügbar, ja.
Ja, klar. Und dann eben der Videoanalyst, den ich vorher erwähnt habe, der schaut sich den Gegner an und sagt, oh, pass mal auf, die spielen in diesem und diesem System, pass mal auf, der Spieler macht oft das, dies und das, und dann versucht man eventuell, bei jedem Verein auch unterschiedlich, dann darauf zu reagieren.
Ja. Wie viel läuft ein Spieler in einem Spiel? Also wenn jetzt einer laufstark ist und vielleicht so, sagen wir mal, die obere Kante und die untere, der Torwart wahrscheinlich am wenigsten.
Ja, der Torwart am wenigsten, das ist richtig. Also wenn einer weniger als der Torwart läuft in 90 Minuten, dann muss er was falsch gemacht haben. Ja, die richtigen Top-Jungs laufen schon 12 bis vielleicht sogar Richtung 13 Kilometer im Spiel.
Krass. Und was ist der schnellste Spieler, den ihr so habt?
Der schnellste.
Von 0 auf 100?
Ja, von 0 auf 100 wird es nicht gemessen. Also Kilometer pro Stunde, könnte ich dir sagen. Da reden wir von, ich habe es letztens erst gelesen.
Spitzengeschwindigkeiten
auf dem Platz. Also der Spitzenspieler zurzeit ist anscheinend Hakimi aus Dortmund, aber der soll angeblich, ich glaube, über 36 gelaufen sein.
Oh, krass.
Spieler von uns laufen, gibt es ein, zwei, die es auch über 35 schaffen, ja.
Krass. Wäre ich früher mit dem Fahrrad nicht hinterhergekommen. Aber natürlich jetzt auch nicht 3 Kilometer lang, ne? Also,
nee, genau. Das ist dann die Spitzengeschwindigkeit in dem Spiel gewesen für eine kurze Zeit.
Klar. Was haben die dann auch intern so Rankings? Also so die Spieler sagen, ich bin der Schnellste und ich kann mit dem Ball am längsten jonglieren und so kleine Games. Macht ihr das?
Ja, gute Frage. Mit dem Ball am längsten jonglieren ist, glaube ich, das ist zu langweilig wahrscheinlich. es ist schon interessant, dadurch, dass das ja relativ neu aufgekommen ist mit der ganzen Datenflut und man ja nach jedem Training und sehen kann, hey, wie schnell war ich denn und wie viel bin ich denn gelaufen?
Das interessiert die auch, oder, die Spieler?
Unterschiedlich. Ja. Also es gibt ein, zwei Spieler, die kommen und sagen, hey, lass mal sehen, wie war das heute? Interessant. Und manche Spieler interessiert es auch einfach gar nicht. Nö. Auch wieder komplette Range, klar.
Früher habe ich von Ärzten, die mit Bundesliga-Vereinen gearbeitet haben, ich will es mal ganz vorsichtig sagen, schon erfahren, dass es zum Teil Bundesligaspieler gab, die in den 80er Jahren einfach die ganze Zeit auf Schmerzmitteln gespielt haben, weil die Knochen so durch waren. Und ich habe von einem Fall gehört, da war ein Mittelfeldspieler, einer der ganz Bekannten, der hatte, glaube ich, gar keine Kniescheibe mehr im Bein, sondern da haben die Knochen aufeinander geschubbert und die Sehnen und die großen Oberschenkelmuskeln und Unterschenkelmuskeln haben den ganzen Apparat gehalten. Das gibt es heute nicht mehr, oder? Da sind die Spieler anders eingestellt. Oder würde einer einfach alles Mögliche nehmen, um Hauptsache gerade und gut weiter zu spielen?
Also ich muss sagen, ich war damals nicht live dabei, als das passiert ist. Ich habe auch nur davon gehört und ich habe auch das Gefühl, dass damals schon mehr gemacht wurde, dass der Spieler halt, Hauptsache er kann einigermaßen geradeaus laufen und spielen. Und heutzutage ist ja mitunter auch unser Team, eine ganze medizinische Abteilung drumherum auch dafür da, sinnvolle Entscheidungen zu treffen, ob der Spieler denn das Spiel spielen kann, ob es sinnvoll ist, dass er spielen kann und dementsprechend den Spieler auch hoffentlich gesund durch seine Karriere zu bringen.
Ja, und wenn er krank ist, dann möglichst schnell, entspannt wieder fit zu machen. Das ist ja auch eure Spezialität.
Genau, genau. Also es ist genau richtig, wie du sagst. Schnell, natürlich so schnell wie möglich, ja, aber sinnvoll. Also.
Ja. Was ist so da das größte Wunder, das dir begegnet ist? Nach 2 Wochen mit Fußbruch wieder auf dem Platz, oder?
Also das, was mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass wir einen Spieler hatten, der nach einer Bänderverletzung im Sprunggelenk, die schon ja, ein paar Tage normalerweise dauert, auch wieder bei jedem unterschiedlich natürlich und wie sehr ist das Band verletzt, aber der war sehr schnell wieder auf dem Platz, wo ich mir dachte, boah, okay, Respekt.
Ja, aber es kommt halt darauf an, wie sehr man es auch will wahrscheinlich, ne? Und wie
natürlich,
man auch trainiert dann.
Aber klar, aber wenn du wirklich eine Verletzung hast oder sagen wir mal eine Muskelfaserriss, dann geht halt die ersten paar Tage auch mal nix.
Ja. Müsste ich jetzt auch aufpassen, wenn ich an meinem Waschbrettbauch zu trainieren anfange, dass mir da nicht der Bauchmuskel reißt oder so? Oder na, schau nicht so auf meinen Bauch. Echt, das ist eine Frechheit.
Dass der Bauchmuskel reißt, das glaube ich jetzt nicht.
Kann nicht passieren.
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da müsste ich schon wahnsinnig viel falsch machen. Ja. Aber man muss schon gucken, wenn man wieder anfängt zu trainieren. Und ich weiß es nicht, wann du das letzte Mal trainiert
hast. Ich habe vorgestern angefangen. Vorgestern habe ich angefangen mit einem lockeren 30-Minuten-Jog.
Okay.
Gestern auch nochmal 30 Minuten gejoggt. Ich hatte auch ein bisschen Muskelkater, deswegen bin ich am Samstag nicht gelaufen. Ich bin halt so ein, ich neige zur Maßlosigkeit. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit Sport wieder anfange, und das gibt dir ja durchaus irgendwie ein gutes Gefühl, wenn du läufst, ja?
Klar.
Und kommst nach Hause, hast was getan, dann denkst du am nächsten Tag wieder. Und wir haben ja hier auch um die Ecke ein Fitnessstudio, dann da wieder jeden Tag rein und ich muss dann immer aufpassen, dass ich da das richtige Maß finde, weil sonst wieder irgendwas passiert. Ich wollte ja auch mal einen Marathon laufen, den super Trainer, den Hubert Schwarz, Laktattest, Trainingsplan, richtig genau, also wirklich mit Brustgurt und allem Pipapo. Und es lief super. Über Monate habe ich mich schön entwickelt und dann bin ich in einem Monat 3 Halbmarathons gelaufen.
Wow.
Und dann hatte ich plötzlich Knieschmerzen.
Ja, wundert mich jetzt nicht unbedingt.
Und dann bin ich, ich war echt so blöd und auch noch im Training. Weißt, ich fand es dann einfach cool, so lange zu laufen. Und war dann wieder hier bei dem gleichen Meister im MRT und dann sagt er, Sie sind doch der mit der Hüfte, sage ich, ja. Ja, jetzt haben wir das Gleiche im Knie. Musste ich das Training dann auch wieder einstellen und bin bis heute auch keinen Marathon gelaufen. Jetzt muss ich gucken, dass mir das beim Waschbrettbauch nicht passiert. Also mir würde ein Sixpack reichen. Das geht ja auch als Waschbrettbauch durch,
ja,
oder?
Ja, das geht durch, klar.
Wie lange müsste ich da jetzt hinarbeiten, meinst
du? Boah, wir müssen uns mal ganz in Ruhe unterhalten und mal ein bisschen mal deine Körperkompositionen checken.
Körperkomposition, das klingt sehr gut. Wir müssen da noch ein bisschen was wegkomponieren. Meinst du, ich soll zum Einstieg vielleicht anfangen, ein bisschen Körperfett abzubauen und überhaupt das Körpergewicht? Ich habe mich, darf ich das überhaupt? Ich habe mich auf die Waage gestellt. Mein bestes Körpergewicht, ich bin 1,93, war so mit Anfang 20, war ich so mal bei 84, 85. Mhm. Da habe ich aber auch wenig gegessen, weil da konnte ich noch nicht so gut kochen. Und dann habe ich mich immer wohl gefühlt mit um die 90. Mhm. Knapp unter 90 fand ich noch besser. Mhm. Und jetzt habe ich am Wochenende gewogen, deswegen habe ich am Samstag mit dem Laufen angefangen. Ich wusste ja, du kommst. Ja. Am Freitag habe ich gewogen 100,3. Mhm. 0,03. Oder nee, 100,3. Also 100 Kilo, 300 Gramm. Aber es müsste schon ein bisschen weniger sein und ich habe mich auch abends gewogen.
Also Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Das heißt, wenn du jetzt... Ja, gut. Weiß ich noch nicht, ob es gut für dich ist.
Vielen Dank.
Du kannst auch 100 Kilo haben bei 1,93 und hast das meiste davon, also das meiste, in Anführungsstrichen, das meiste davon sind Muskeln. Also das kann auch...
Manuel Neuer, so, ne? Der
ja,
ist,
aber
glaube ich, auch
Neuer,
wie ist der? 1,96?
Ja, aber die Fußballer wiegen normalerweise nicht... Also viel mehr als sie groß sind, würde ich jetzt sagen. Wenn er 1,96 groß ist, dann
hat er 96.
Ja, oder so. Wahrscheinlich, genau. Torhüter, okay, vielleicht mal ein Kilo mehr, aber die Spieler nicht unbedingt. Also Gewicht ist nicht gleich Gewicht, sondern man müsste halt gucken, wie dein Körper zusammengesetzt ist. Das wäre interessant.
Müsstest du da jetzt reingucken oder wie müssen wir
Da gibt es Möglichkeiten mit Hautfaltenmessung oder also gibt es mehrere Möglichkeiten, deinen Körperfettanteil zu messen. Und das ist beim Sixpack ist ein großer Faktor, weil du müsstest einen relativ geringen Körperfettanteil haben einfach.
Darum. Von wie viel?
Boah, da müsste ich lügen. Das müsste ich nochmal nachlesen.
Wenn du das nochmal nachliest, dann könnten ja jetzt, also wenn ich jetzt am letzten Freitag angefangen habe zu laufen, am Freitag mal den, dann könnte ich noch zwei, dreimal laufen und dann könnten wir den Körperfettanteil messen. Ich würde es dann mal auf Instagram stellen, mal so eine Messung, wenn es nicht zu übel aussieht.
Muss ich nur ein Gerät noch besorgen. Ich habe jetzt daheim, ich habe keins daheim.
Ja, also. Aber ihr habt ja was im Haus, oder? In Gladbach.
In Gladbach haben wir was, ja.
Genau. Das sind so Zangen, ne? Aber es tut nicht
zum Beispiel, weh. Genau.
Ja. Und dann, wenn man den Körperfettanteil hat, dann guckt man, wie man es angeht.
Genau. Also dann haben wir einen Ausgangswert und Sixpack, also die Operation Sixpack ist eben nicht nur trainieren, also natürlich ein paar Rumpfübungen, also nicht nur Bauchmuskelübungen, ja, sondern alles drumherum. Also ich nenne es mal Krafttraining, ist ein Block. Dann sich gerne auch bewegen, natürlich, den Umsatz steigern.
Also laufen, Fahrradfahren?
Genau, genau.
Schwimmen?
Ja, klar, natürlich.
Was macht am meisten für den Körper?
Ich variiere gerne, aber wenn du laufen kannst und Laufen dir auch Spaß macht und du raus willst an die frische Luft, ist Laufen definitiv nicht verkehrt. Da kann man sich dann wieder unterhalten, was man läuft. Also man kann natürlich einfach locker 30, 40, 50 Minuten in der Gegend rumlaufen oder man macht sogenannte Intervalle, wo man auch mal ein bisschen hochintensiver
arbeitet. Also mal eine Minute Vollstoff und dann wieder...
Genau, zum Beispiel, genau.
Ja.
Intensiv, locker. Das macht durchaus auch Sinn. Und eine große Komponente ist vor allem auch die Ernährung. Also wenn du dann...
Keine Chips mehr?
Ja, also da kann ich jetzt auch keine pauschalen Tipps, also ich kann ja schon Tipps geben, klar, ja, aber im Prinzip schaut man bei jedem individuell mal in den Kühlschrank oder du erzählst mir mal, was du denn so normal isst und dann sieht man recht schnell bei vielen Leuten vielleicht, okay, da sind jeden Tag zwei Tüten Chips, das ist vielleicht nicht ideal.
Nein, ich hab mich jetzt auch sehr zurückgehalten seit einer Woche.
Okay. Dann bist du auf einem guten Weg, ich höre schon.
Ich bin auf einem guten Weg. Ja? Nein, ich esse meistens jetzt morgens ein bisschen Joghurt, bisschen so... zuckerreduzierter Crunch, aber Crunch ist schon blöd, oder?
Müsste ich mir jetzt anschauen, was genau du damit meinst, ja.
Ja. Und dann ein bisschen Obst rein. Das ist so mein Frühstück. Mittags, manchmal Nudeln. Darf man Nudeln essen oder Hauptsache keine Sahnesoße, ne?
Ja, es ist, kannst du so nicht sagen. Ja. Also klar, kannst du mal ein paar Nudeln essen, aber sagen wir mal so, ein Spruch, der zählt, ist, die Dosis macht das Gift. Ja. Zu viele Nudeln wäre dann in dem Fall auch zu viel.
Und zu viel Reis und so diese bösen Kohlenhydrate?
Ja, das sind wieder so klassische...
Schwarz-Weiß-Denken.
Genau,
ne?
So klassische Aussagen. Da bin ich jetzt eigentlich kein Fan davon. Es ist alles, fast alles erlaubt in der richtigen Menge. Und man kann natürlich, ich müsste mir halt, schon wie du sagst, du müsstest mir sagen, wie viel du denn von was isst. Und dann könnte man sagen, okay, pass mal auf, versuch mal hier ein bisschen weniger, versuch mal davon ein bisschen mehr. Und dann kriegen wir vielleicht das richtige Verhältnis hin. Aber es gibt wenige Nahrungsmittel, wo ich jetzt sagen würde, das nicht, die gibt es. Ja, aber es sind wenige.
Zucker pur wäre jetzt irgendwie blöd.
Richtig. Ja, Zucker pur muss nicht sein. Vor allem dann auch, ich denke auch für viele Leute mein Problem ist das Zucker in den Getränken. Also ganze Fanta-Cola-Abteilung, sorry, aber...
mit dem Zucker ist...
Bringt die nicht weiter.
Doof, ja. Und diese ganzen Leitgetränke sind auch Schmarrn eigentlich, oder?
Ich will jetzt niemanden so nahe treten, aber ich halte jetzt davon nicht viel, nein.
Ja. Wie ernährst du dich dann?
Ausgewogen. Also ich bin jetzt in keiner Richtung.
Also du bist jetzt nicht Hardcore-Vegan oder sowas?
Genau, ich bin jetzt eben nicht Hardcore-Vegan oder Paleo oder wie man es so nennt, sondern wirklich ausgewogen und versuche halt einfach mir im vollen Spektrum die richtigen Komponenten zuzuführen, aber nach Gefühl. Ich habe ja jetzt, ja.
Ja gut, du hast es ja auch irgendwie.
Ja, so ein bisschen
im Job, ne? Ja, also da ist ja alles da. Ich meine, für Fußballer muss das ja auch so ein Rundum-Sorglos-Paket sein, oder? Der steht morgens auf, fährt zum Trainingsplatz und dann gibt es erstmal Frühstück. Danach wird ein bisschen trainiert, gibt es Mittagessen. Kann der sich für abends noch was mit nach Hause nehmen?
Wenn du nachmittags trainierst, gibt es auch Abendessen. Also,
da muss er nachmittags trainieren. Gibt es da auch so eine Gruppe, die sich dann immer noch am Nachmittag so ein bisschen trifft zum Krafttraining und am Waschbrettbauch arbeiten? Oder?
Klar, es gibt immer Spieler, die sind ein bisschen mehr motiviert als andere und die kommen nach dem Training auch gerne nochmal rein und arbeiten für sich, klar.
Ja. Also bei mir käme es jetzt an, im nächsten Schritt einfach ein bisschen zu gucken, was ich im Kühlschrank habe. Das, das können wir die Tage in aller Ruhe mal checken, wenn du die Zeit hast. Ich würde diesen Weg gerne mit dir gehen.
Ja, gerne.
Also, und dann musst du mir einfach sagen, was ich machen muss. Und ich folge dir dann willig wie ein Lemming. Und dann guck mal, wie viele Monate würdest du sagen, brauchen wir irgendwie? Also wenn ich jetzt wirklich folgsam bin. Und vielleicht, ich sehe auf Instagram immer The Rock oder so, der gönnt sich dann einmal in der Woche so einen Cheat-Tag und Cheat-Tag, ich sag Cheat-Tag, Cheat-Day und haut sich da ein Sushi mit Mayo nach dem anderen rein.
Die Philosophie gibt's auch, richtig, dass du 6 Tage die Woche wirklich strikt dich nach Plan ernährst und einen sogenannten Cheat-Day hast. Diese Philosophie gibt's, klar.
Aber es ist nicht deine, wie ich so raushöre. Nee,
um Gottes Willen, ich bin die 6 Tage nicht so strikt, dass ich am 7. Tag mir dann alles gönnen muss. Also da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber das hat durchaus seine Berechtigung, will ich überhaupt nicht
verurteilen. Ich muss auch nochmal mit meinen Köchen aus der Sendung sprechen.
Klar, mach das gerne.
Vielleicht können die mir auch so den ein oder anderen Ernährungshappen mit auf den Weg geben. Diese Fußballwelt als solche, in der du dich jetzt heute professionell bewegst, war die schon immer dein Wunschgebiet, in dem du mal beruflich landen wolltest, schon als Kind?
Ja, schon, weil ich habe als 5-6-Jähriger angefangen, Fußball zu spielen. Und dann spielt man so dahin und merkt, dass es ganz gut läuft und recht schnell bei Bayern München in der Jugend und merkst, dass das einigermaßen funktioniert und dass du eventuell dein Geld damit verdienen kannst. Von daher ist es soweit ganz gut gelaufen, bis ich dann halt auch irgendwann gemerkt habe, okay, es geht jetzt nicht mehr wirklich was vorwärts, aber hatte immer noch einen Plan B in der Tasche, weil ich ja mein Abi gemacht habe und dann angefangen zu studieren. Und ich hatte immer, muss man schon dazu sagen, natürlich Fußball auf der einen Seite, aber mich hat immer dieses Athletiktraining und das Ganze
drumherum. Also aus dem Körper das rausholen, ja, was man rausholen kann.
Das hat mich immer interessiert. Dadurch war Sportwissenschaft Mittel der Wahl.
Ja.
Genau. Habe ich cool. Bachelor, Master und habe dann natürlich aber auch das Glück gehabt, dann bei Bayern München reinzurutschen als Trainer. Als
das wollen ja auch ganz viele, ne? Also muss man ja auch sagen, dass du ja nicht der Einzige warst, der angeklopft hat.
Ja, schon auch Glück gehabt, dann richtigen Zeit, richtiger Ort, genauso wie hier in Gladbach jetzt. Ja. Das ist alles ganz gut gelaufen für mich, ja.
Hast du denn auch einen Trainerschein, könntest du jetzt auch sagen, ach komm, die Gladbacher, ich mache das komplette Mannschaftstraining?
Ich hab einen Trainerschein, richtig, ja. Für Gladbach bräuchte ich einen Fußballlehrer, den habe ich nicht.
Das ist das, was Klinsmann gerade noch sucht, oder? In Kalifornien.
Ich glaube. Ich jetzt als Athletiktrainer bräuchte nicht zwingend einen Trainerschein, aber ich habe ihn gemacht, muss dazu sagen, dass ich damals in der sogenannten Leistungssportklasse war. Und wir haben neben der Schule auch noch Fußballtraining gehabt. Die gibt es immer noch, diese Leistungssportklassen. In München war das.
Also das heißt, da hast du quasi nicht normalen Sportunterricht und jemand sagt, auf geht's, Freunde, mitmachen, sondern da weiß man, so Fußballprofi wäre so eine Richtung und dann wird auch jeden Tag da fleißig trainiert.
Genau, also unsere Klasse war eine Leistungssportklasse sozusagen und hatte dann, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber 2-3 Mal die Woche noch zusätzlich Fußballtraining.
Ja.
Wir haben da die Möglichkeit gekriegt, eben frühzeitig schon mit unseren Trainerscheinen anzufangen.
Also das heißt, es ist auch so eine Karriere
unten, genau, du fängst unten an, es ist dann, ändert sich auch Jahr für Jahr, aber im Prinzip machst du ein C-Level, B-Level, dann A-Schein und ganz oben kommt der Fußballlehrer. Und ich habe die Möglichkeit eben gehabt, schon C und B zu machen. Würde gerne jetzt auch irgendwann die A-Lizenz machen, genau.
Ah, cool, aber wie lange dauert das dann? Da braucht man schon ein bisschen, weil da musst du auch wirklich, also man sieht das ja manchmal im Fernsehen, wenn es dann so eine Reportage gibt über andere Fußballer, die eben das auch machen, dass das schon sehr lernintensiv ist, ne?
Ja,
also so ein Trainerschein machst du nicht aus dem Handgelenk, ne?
Weiß ich jetzt nicht.
Ja, du hast ja schon ein paar gemacht, oder? Da muss man schon immer Prüfungen machen.
Richtig, und so.
Da wirst man nicht einfach durchgewunken.
Nein, um Gottes Willen, okay. Ja, das auf das keinen Fall, damit, richtig. Ja. Du hast Unterricht und dann völlig richtig Prüfungen in verschiedenen Dingen, wie du musst am Platz stehen, eine Trainingseinheit halten, du musst aber auch was schriftlich abliefern, du musst wahrscheinlich vor der Taktiktafel stehen und erklären, warum, wieso, weshalb.
Ja, aber da hilft natürlich dann die tägliche Arbeit mit so einer Spitzenmannschaft. Ne?
Klar.
Ziel ist ja immer besser werden. Die Spiele, die man dann verliert, wenn es mal nicht ganz so gut läuft, sind die im Prinzip, wenn es ganz am Ende gut läuft, vielleicht die wichtigsten gewesen am Ende von der Saison?
Du meinst, die Spiele zu gewinnen, gelaufen ist?
Nee, ich meine, die Spiele, die man verloren hat, im Prinzip, die Spiele ja sind, in denen man noch sieht, wo noch Luft nach oben ist, oder?
Klar, also hast du völlig recht. Man müsste diese Spiele nutzen für sich, rausfinden, warum man sie verloren hat. Ja. Idealerweise das
nächste Spiel dann gewinnen.
Besser machen und vielleicht deswegen gewinnen, ja. Wenn es so einfach wäre, ja.
Genau. Fußball ist unberechenbar. Also ich wünsche euch natürlich mit Gladbach nur das Allerbeste.
Danke.
Wenn ihr so unter Profis über den Fußball sprecht, was sind da die großen Themen?
Du meinst die Spieler unter sich oder?
Ja, überhaupt, ja. Mit den, also im Prinzip die Leute, die wir sonst auf dem Platz oder neben dem Platz sehen, über was unterhaltet ihr euch? Guckt ihr immer nach England oder sagt ihr, Mensch, wer wird jetzt wirklich deutscher Meister? Packen wir das doch noch? Oder?
Ach, das ist ganz unterschiedlich. Es ist oftmals wirklich auch so Gespräche, die du, wenn du jetzt unten auf die Straße gehen würdest, sich zwei Leute wahrscheinlich über das Gleiche unterhalten. Das kann
also nicht nur Fußball. Passieren.
Nee, natürlich nicht nur Fußball, aber wenn man sich über Fußball unterhält, ist auch genau das. Hey, hast du das Spiel gesehen? Boah, das, war das Abseits, war es kein Abseits? Wobei das heutzutage ja auf einen Millimeter genau geklärt werden kann.
Aber also das ist eigentlich nicht mehr die Frage, ne?
Eigentlich nicht mehr. Es ist leider halt die Frage, wie lange dauert es, bis die Entscheidung wirklich klar ist. Ja? Weil man ja noch eine Linie kalibrieren muss und gucken muss, ob es wirklich Abseits war.
Das muss ja echt Horror sein auf dem Platz, gerade wenn ein Tor fällt und dann heißt es wieder, macht er das Zeichen und auch der Videoschiri. Klar, jetzt.
Videoschiri ist natürlich wieder so eine riesen Diskussion, da könnte man uns auch jetzt ewig unterhalten. Und
aber wenn es funktionieren würde, wäre es doch das perfekte Ding.
Ja, ich denke, also es funktioniert ja grundsätzlich. Der Videoschiedsrichter sieht hoffentlich ja alles. Problem ist oftmals nur die emotionale Lage im Stadion, weil die Zuschauer ja nicht wirklich mitkriegen, was passiert. Das ist vom Fernseher einfacher.
Man müsste eigentlich eine Schrift einblenden und sagen, wir gucken gerade mal.
Ja, richtig.
Das ist, glaube ich, so wie früher beim Fernsehen. Es geht gleich weiter. Kurze Regelstörung.
Genau. Ich glaube, in Deutschland... Ich glaube, gibt es das eben nicht. Ich glaube, in England gibt es das.
Was, dann blenden die im Stadion ein?
Dass der Videoschiedsrichter aktiv ist, genau.
Du siehst es nur, wenn der Schiedsrichter quer übers Feld rennt.
Ja, genau.
Und wenn er sich auf einen Monitor schaut.
Genau, wenn er sich die Szene selber anschaut. Aber es ist ja auch unterschiedlich. Mal kriegt er es nur ins Ohr.
Ja.
Mal schaut er sich die Szene selber an, weil die Leute in Köln sitzen, die ja im Keller, sagen, schaust dir bitte selber nochmal an. Genau, und dann schaut er sich das Ganze eben selber an, ja.
Habt ihr denn noch einen Trainer irgendwo auf der Tribüne sitzen?
Ja.
Der auch per Funk mit euch verbunden ist, richtig, und dann sagen kann?
Genau, mittlerweile, das ist, glaube ich, seit letztem Jahr erlaubt, dass die Trainer miteinander per Funk verbunden sind, ja.
Also die Trainerteams werden immer größer. Das ist ja irgendwie wahrscheinlich irgendwann in Deutschland so wie beim American Football in Amerika, oder? Dass das Trainerteam fast genauso groß ist wie die Crew, die auf dem Platz steht.
Ich bin gespannt, ja, wohin das noch wächst, klar. Aber im Moment halte ich es durchaus auch für sinnvoll. Also wenn jeder seine Aufgabe hat und dazu beitragen kann, dann ist es durchaus sinnvoll.
Ja. Was sind denn für dich die schönsten Fußballer-Zitate?
Wow.
Aus der Fußball, weißt du, ein Spiel dauert 90 Minuten.
Da überfällst du mich jetzt.
Da gibt es ja wirklich solche Hammer-Dinger. Mhm. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Ja, das ist stark. Ja.
Das ist Andi Möller gewesen.
Mhm, super.
Etwas später, genau, der ist auch, den habe ich mir raus, von Fritz Walter Junior. Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. Ja,
kenne ich auch, super.
Und dann hat er kurz überlegt und gesagt, ich meine Quartett.
top, ja.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel auch von Sepp Herberger.
Sepp Herberger, richtig, genau.
Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Er hat das gesagt?
Ich weiß es nicht. Aber den Satz kenne ich. Weißt du es?
Nee, ich weiß es nicht.
Nein, aber
man kennt es richtig.
Aber wer es weiß, könnte mir auf Instagram oder Facebook oder sonst wo im Netz irgendwie eine Nachricht hinterlassen. Hast du da so ein Lieblingszitat? Nee.
Das, was du gerade vorgelesen hast, meinst du?
Ja, überhaupt.
Oder
so von diesen Fußball-Weisheiten, die es irgendwie gibt. Ja, der Ball ist rund.
Wahrscheinlich fällt mir, wenn wir aufhören mit dem Podcast, fällt mir wahrscheinlich sofort was ein. Dann bringe ich es dir sofort und dann können wir es vielleicht noch nachtragen.
Wir können deine schönsten fünf Fußball-Weisheiten machen, die stellen wir dann auf Instagram und Facebook.
Das können wir machen.
Und was wir mit vielen Gästen jetzt gemacht haben in den letzten Podcasts, immer so eine Playlist. Habt ihr so Motivationssongs, die in der Kabine bei Gladbach laufen vor dem Spiel?
Ja, also keine bestimmten, weil...
Aber frag doch mal nach. Wir könnten 20 Songs, die in Richtung Meisterschaft motivieren.
Wir hören im Moment recht viel französische Musik, weil wir sehr viel französischsprachige Spieler haben. Deswegen läuft sehr viel davon. Aber
die Sprache auf dem Platz ist Deutsch, oder? Können sich verständigen, nur durch angucken.
Ja. Also wir haben sogar, apropos Trainerteam, wir haben auch einen eigenen Übersetzer bei uns dabei, der dann den französischsprachigen Spielern auch die Dinge, vor allem die taktischen Dinge, dann 1:1 übersetzen kann.
Ja, die Bayern haben ja, glaube ich, einen eigenen Deutschlehrer gehabt sogar, ne? Oder habt ihr wahrscheinlich auch?
Genau. Das ist jetzt keiner, der tagtäglich bei uns unten, sage ich mal, bei uns sitzt, der Lehrer. Aber den gibt es bei Gladbach, bei Borussia Mönchengladbach sicher, ja.
Und was ist jetzt euer Saisonziel?
Ja.
Meisterschaft? Komm, ich mache das mit dem Waschbrettbauch klar und ihr werdet deutscher Meister.
Okay. Schauen wir mal, was wahrscheinlicher ist.
Okay, also ich nehme jetzt mit, ich versuche mich jetzt vernünftig zu ernähren. Wir gucken die Tage nochmal in meinen Kühlschrank und stellen das dann auf Instagram und Facebook. Und dann machen wir das mit diesem Körperfettanteil. Das ist jetzt der nächste wichtige Schritt für mich.
Ja, können wir uns gerne mal anschauen.
Oh Gott. Willkommen. Operation Waschbrettbauch läuft. Quirin Löppert, vielen Dank für den Besuch.
Danke, danke Ingo.
Quirin Löppert, oh Mann, was habe ich da nur getan? Diese Körperfettmessung und der Kühlschrankcheck, das wird die Hölle werden. Ich kann mich erinnern, für mein Buch Erfolgsmenschen hat Anastasia Zamponidis, unsere No-Sugar-Influencerin, ja schon mal meinen Vorratsschrank gecheckt. Das war auch kein Zuckerschlecken. Die Top-Motivationssongs aus der Gladbach-Kabine gibt es übrigens in einer neuen Playlist auf Spotify. Und ich packe dir auch den Link zu Quirins Verein, den Gladbacher Fohlen, mit in die Shownotes. Und du weißt, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und ihn auch auf deinen Seiten mit deiner Community teilst, würde mich das sehr freuen. Hör gerne noch mal in die ersten 7 Folgen rein. Da gibt es eine Menge spannende, inspirierende Geschichten und auch Fakten, die du vielleicht so noch nicht auf dem Zettel hattest. Zum Beispiel zum gesunden Schlaf. Platz für deine Gedanken zu dieser Folge ist wie immer reichlich auf meinen Social-Media-Kanälen. Dir vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.